Ich habe noch nie eine wirklich gute Definition für Populisten gehört. Finde ich auch in der Demokratie gar nicht so ganz einfach, weil eigentlich geht man ja davon aus, dass das Volk, Populus, die Politik macht oder dass die Politiker das machen, was das Volk will. Aber in der Bibel gibt es so einen richtig schönen populistischen Satz. Also der würde richtig passen, so als, das würde man, glaube ich, einfach zutiefst populistisch nennen. Und zwar sagt Jesus den. Jesus rief alle 12 zu sich her und sagte, ihr wisst, die Herrscher der Völker, die Großen der Welt unterdrücken ihre Leute und lassen sie ihre Macht spüren. Also ich meine, das ist so ein typischer Populistensatz, oder? Die da oben, ja? Die da oben, die beuten euch ja nur aus und die trampeln auf euch rum und irgendwie sowas, ne? Und dann sitzen wir hier und nicken oder fragen uns auch so ein bisschen, ist das nicht ein bisschen pauschal und kann man das so sagen und Jesus und irgendwie so, ne? Okay. Jesus, die Mächtigen, die Machtlosen und wir. Ich wiederhole es nochmal, was ich in den beiden anderen Predigten gesagt habe. Jesus hat zu einer ganz anderen Gruppe von Leuten gepredigt, als die, die hier sitzen. Er hat es mit Leuten zu tun gehabt, die tatsächlich weitgehend entrechtet waren. In einem Umfeld, in dem es natürlich weit weg war, irgendeine Form von Gewaltenteilung und dass die Mächtigen auch Rechenschaft ablegen müssen und all diese Fragen. Das gab es alles in der Zeit nicht mal ansatzweise. Sondern das, was es gab, war, wer oben angekommen war, der hat Geld gescheffelt, um mit diesem Geld irgendwas zu kaufen, womit man Ehre scheffeln kann. Das höchste Ziel in der römischen Kultur war Ehre. Ja, also man konnte auch tief verschuldet sterben, wenn man am Ende einen hohen Posten gehabt hat und dass man das in die Ahnenreihe einflechten konnte, dann war das gut. Geld verdienen war nur so ein Zwischenprodukt. Das haben wir inzwischen ein bisschen optimiert. Eigentlich geht es heute nur noch ums Geld verdienen, ja? Also das mit der Ehre, das haben wir gekappt, ne? Irgendwie so. Aber in diesem Rattenrennen gab es ein paar wenige, denen ging es richtig gut und es gab eine unfassbare Menge von Leuten, die haben gehofft, dass sie es irgendwie schaffen. Jesus redet mit seinen 12 Leuten hier an dieser Stelle. Also es gab davor einen Streit, wer wohl der Größte ist. Ja, dafür gibt es inzwischen auch ein paar Sponti-Sprüche, wie das denn so heißen könnte. Ne? 12 Männer, die klären, wer der Größte ist. So, ne? Also, und er holt sie jetzt zu sich und sagt, die Herrscher der Völker, die Großen in der Welt, unterdrücken ihre Leute und lassen sie ihre Macht spüren. Bei euch, sagt Jesus, muss es anders sein. Wer unter euch groß sein will, soll euer Diener sein. Und wer an erster Stelle stehen will, soll euch Sklavendienste leisten. Als ich die Predigtreihe, diese drei Sachen irgendwie zusammengebastelt habe, da dachte ich mir, packen wir das doch mit der Macht und der Machtlosigkeit an den Sonntag, wo wir über Gemeindeleitung hier auch indirekt nachdenken, wenn wir hier für die Leute beten. Mit Jesus kommt ein Ton in die Welt, den es bis dahin nicht gegeben hat. Den es bis dahin nicht mal ansatzweise gegeben hat. Da kommt der Herr der Herren, der König der Könige, der Herrscher des Universums, in Menschengestalt in diese Welt und er redet von der anzustrebenden Machtlosigkeit. Er redet von einer Dienstgesinnung. Er redet davon, einen Sklavendienst zu tun. Und er sagt, so soll das bei euch sein. Unter euch soll Herrschaft, wenn man so will, von unten nach oben passieren. Diejenigen, die am schwächsten sind, diejenigen, die es am schwierigsten haben, diejenigen, die es am wenigsten gebacken bekommen, das sollen diejenigen sein, die am wenigsten die Lasten tragen. Und diejenigen von euch, die stark sind und die leistungsfähig sind und die was können und die man zu Anführern wählt, ihr sollt Sklavendienste tun. Durch die ganze Kirchengeschichte und dann, wo Christentum über Jahrhunderte hinweg auch Politik beeinflusst hat, haben wir immer damit gerungen. Bis dann irgendwann ein preußischer König irgendwann mal sagt, so, ich bin der erste Diener meines Staates. Ja? Aber immerhin haben wir ja auf dem Weg dahin so 1700 Jahre gebraucht. Also bis dahin gab es meines Wissens keinen König, der diesen Satz so gesagt hätte. Offensichtlich ist das nichts Leichtes. Ist offensichtlich nichts, was uns einfach so ins Herz reinfließt. Ist nicht irgendwie was wir so zutiefst bejahen. Ich gehe in eine zweite Bibelstelle. Im Matthäusevangelium in Kapitel 26, in den Versen 51, da wird das Setting erzählt. Einer von den Jüngern zog sein Schwert, hieb auf den Bevollmächtigten des obersten Priesters ein und schlug ihm ein Ohr ab. Das ist die Nacht der Festnahme Jesu. Wir sind ja in der Woche vor Ostern. In der Tradition der Kirche ist das hier die Karwoche. Wir würden heute eigentlich Palmsonntag feiern. Aber ich finde, es reicht doch, wenn wir so in 8 von 10 Palmsonntagen über den Einzug Jesu nach Jerusalem predigen. Jetzt ist die Woche, in der Jesus in Jerusalem sein wird. Und auf der einen Seite wird er gefeiert. Palmsonntag ist so der Höhepunkt. Auf der anderen Seite wissen wir, wie sich die Geschichte immer mehr verdichtet und wie dann alles hier in dieser Szene eigentlich explodiert. Endlich legen die Mächtigen und die das Sagen haben, die Richtung angeben, ihre Masken nieder, ihre halbwegs noch vorhandene Zivilisiertheit und krallen sich Jesus, kommen nachts mit einer Rotte von Leuten und nehmen ihn gefangen. Einer der Jünger hat offensichtlich ein Schwert dabei. Das Wort, was hier steht, das ist so ein Kurzschwert. Das könnte auch einfach ein Brotmesser gewesen sein. Aber Brot sah damals anders aus. Also von daher, nein, es war schon ein Schwert. Und es war nicht ganz ungewöhnlich, dass Leute mit so ein bisschen Schwert durch die Gegend gelaufen sind. Wir haben es ja nicht so wie heute, wo man normalerweise von hier nach da gehen kann und normalerweise wird man nicht überfallen, sondern wir leben in Zeiten, die ja noch Jahrhunderte zurück sind, wo Gewalt noch viel mehr ein Thema war. Einer der Jünger schlägt also dem das Ohr ab. Das ist schon nicht so, das ist nicht so ein bisschen Kille-Kille, so, ne, sondern am Kopf und irgendwie so. In dieser Situation sagt dann Jesus, steck dein Schwert weg. Denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Weißt du nicht, dass ich nur meinen Vater um Hilfe zu bitten brauche und er schickt mir sofort mehr als 12 Legionen Engel? Ich möchte euch in die Situation reinnehmen. Es ist Nacht. Es ist so richtig Nacht. Also es ist nicht Nacht, wo irgendwie 50 Meter weiter noch die Straßenlaterne leuchtet, sondern es ist richtig Nacht. In dieser stockdunklen Nacht kommen wahrscheinlich Leute mit Fackeln. Aber das ist kein wohlorganisierter Fackelzug, sondern das sind eben ein paar Leute mit Schwertern und ein, zwei Leute werden auch irgendwie so die Taschenlampe, also die Fackel irgendwie mitgenommen haben. Die Leute schlafen. Es ist ein anstrengender Tag gewesen, Vorbereitung von Passa, und es wird morgen auch ein anstrengender Tag sein. Also das ist so die Nacht vom 23. zum 24. Dezember in unserer Kultur. Ja? Morgen ist das große Fest. Und dann kommen diese Leute rein und nehmen Jesus, greifen ihn sich. Das ist keine sortierte Verkehrskontrolle, zeigen Sie mal bitte Ihre Papiere, sondern das ist eher das SEK, das mit der Dampframme irgendwann in der Tür steht. Aber nicht aufgrund eines formalen richterlichen Beschlusses und sauberer Gerichtsbarkeit, sondern weil es irgendwo Leuten gefallen hat, endlich diesen Jesus loszuwerden. Und einer der Jünger einer von uns wehrt sich, zieht sein Schwert. Jesus sagt, mach das nicht. Zieh nicht dein Schwert. Es gibt immer mal wieder Situationen, da denken wir, dass wir irgendwie mal reinschlagen sollten. Da müsste man mal. Jesus sagt, tu das nicht. Tu das nicht. Wer das Schwert zieht, der wird durch das Schwert umkommen. Und jetzt kommt einer dieser Momente, sagt, jetzt kommt einer dieser Momente, finde ich, wo man sich in Jesus verlieben kann. Wo man daneben steht und sagt, das ist krass. Er ist wirklich anders. Jesus sagt, weißt du, ich könnte doch meinen Vater bitten. Und die Fläche hier wäre erfüllt von Engeln. Und Engel, das sind nicht diese Wesen mit den Flügeln, sondern das sind diese Wesen mit den Schwertern. Ich könnte doch meinen Vater bitten. Und natürlich tut er es nicht. Jesus hat alle Macht, weil der Vater im Himmel ihm alle Macht gegeben hat. Aber er will sie nicht einsetzen. Er entscheidet sich dafür, lass mich das jetzt mal ein bisschen pathetisch ausdrücken, auf der Seite der Machtlosen zu bleiben. Er entscheidet sich an dieser Stelle dafür zu sagen, nein, ich will nicht. Ich will, dass diese Leute mich mitnehmen. Ich will in die Mühlen dieses Systems geraten. Ich will diesen Tod sterben. Das muss passieren. Ich will das Opfer dieser Leute werden. Ich bin mir da nicht sicher, aber ich denke, dass das eines dieser Situationen ist, von denen die Bibel später mal sagt, Jesus ist in vielerlei Art und Weise versucht worden, aber ist nie sündig geworden. Versuchung heißt ja, es braucht nur einen ganz kleinen Schritt, so richtig Mist zu machen. Einen ganz kleinen Schritt. Und die Bibel sagt, dass sozusagen diese Möglichkeiten des kleinen Schrittes hat Jesus haufenweise gehabt. Hat er an dieser Stelle gehabt. Versuchung ist nicht Sünde. Versuchung ist die Möglichkeit zu sündigen. Und er hat hier die Möglichkeit, auszubrechen aus einem qualvollen Tod. Hier an dieser Stelle sagt er, nein, das will ich nicht. Das will ich nicht. Und das will er nicht wegen mir. Jesus will nicht aus diesem Tod ausbrechen, weil Jesus mich erlösen wollte. Und weil er wusste, die einzige Möglichkeit, Sven rauszukriegen aus der Sünde, ist für Sven zu sterben. Die einzige Möglichkeit, Sven zurückzubringen zum Vater, ist zu sterben für Sven. Zu sterben und etwas Neues in Sven zu starten, was nur aus dem Tod heraus neu geboren werden kann. Da in dieser Situation, in dieser absoluten Stresssituation, gerade noch haben sie alle irgendwie gedämmert. Jesus, wissen wir aus anderen Geschichten, hat diese Zeit im Beten verbracht. War auch woanders als jetzt hier in dieser Situation. In dieser Situation schafft es Jesus, in Sekunden richtige Entscheidungen zu treffen. Und er entscheidet sich, nicht Macht auszuüben. Ich glaube, dass das eine Riesenherausforderung ist. Man könnte so richtig auf den Tisch hauen und man tut es nicht. Man könnte die Situation verändern und es wäre ja auch irgendwie richtig gewesen. Jesus wird hier völlig schuldlos festgenommen und man tut es nicht. Jesus verzichtet auf seine Machtoption. Ich gehe mit euch in die dritte Stelle. Johannes 19. Einen Tag später. Jesus hat eine schreckliche Nacht hinter sich. Er ist geschlagen worden, er ist bespuckt worden. Ihm ist diese Dornenkrone irgendwie auf seinen Kopf gedrückt worden. Leute haben ihn mal so geschlagen, einfach weil sie Lust dazu hatten. Und jetzt steht er vor Pilatus. Ungebrochen, aber die letzten Stunden waren keine Vorbereitung auf dieses Gespräch. Pilatus befragt ihn. Pilatus ist der Mann, der ihn zum Tode verurteilen muss. Ohne das Urteil des Pilatus wird Jesus nicht sterben. Pilatus sagte zu ihm, Vers 10, willst du nicht mit mir reden? Vergiss nicht, dass ich die Macht habe, dich freizugeben, aber auch die Macht, dich ans Kreuz zu bringen. Pilatus baut sich vor ihm auf und sagt, weißt du eigentlich, wen du vor dir hast? Weißt du eigentlich, wer ich bin? Ich könnte alles mit dir machen. Viele von uns leben ja in der goldenen Situation, dass wenn der eine Arbeitgeber irgendwie nicht nett zu uns ist, dann gehen wir halt woanders hin. Wir leben in goldenen wirtschaftlichen Zeiten. Viele von uns leben in goldenen Berufen. Also in silbernen Berufen, sagen wir es mal so. Ganz vereinzelt wird es das geben, dass hier Leute unter uns sind. Also vereinzelt meint jetzt wahrscheinlich mehr als einzelne, vielleicht so 10, 20 Leute unter uns, die sagen würden, naja, ich bin meinem Chef schon ziemlich ausgeliefert. Weißt, das könnte schwierig werden, wenn mein Chef so richtig über mich rüberbügelt, dann müsste ich, glaube ich, lächeln. Wäre besser. Die Situation ist hier ja viel krasser als eine Berufssituation. Viel tiefer. Aber hier ist einer, der auf den Tisch haut und sagt, ich kann dich vernichten. Jesus antwortete, du hättest keine Macht über mich, wenn Gott es nicht zugelassen hätte. Darum liegt die größere Schuld bei denen, die mich dir ausgeliefert haben. Das Wort, das hier übrigens für Macht steht, ist das Wort, das Vollmacht ist. Also Macht im Sinne von, irgendjemand hat dem Pilatus erlaubt, die Todesurteile zu erstellen. Und Jesus antwortet ihm und sagt, ja, es hat dir jemand erlaubt, aber glaubt man nicht, dass das der Kaiser ist. Ich sage dir, das ist Gott, der das ist. Jemand hat dir erlaubt, diese Todesurteile auszustellen. Ja, Gott hat dir das erlaubt. Manche von uns denken ja, dass sie so Macht haben, einfach weil wir so toll sind. Jesus sagt, nein. Die Macht, die du hast, die Möglichkeiten, die du hast, den Wirkungskreis, den du hast, den hast du von Gott. Darum liegt die größere Schuld bei denen, die mich dir ausgeliefert haben. Und jetzt, das ist so spannend, ne? Wegen dieser Worte versuchte Pilatus noch einmal, ihn freizulassen. Das ist total. Pilatus hat Angst vor Jesus. Da ist einer, der sich nicht beeindrucken lässt durch die Macht. Da ist einer, um die beiden anderen Predigten nochmal aufzugreifen, da ist einer, der sich nicht beeindrucken lässt durch Geld. Da ist einer, der sich nicht beeindrucken lässt durch das, was darstellt.
Oder der sich beeindrucken lässt durch eine bestimmte Form von Frömmigkeit. Er lässt sich gar nicht beeindrucken. Und dass er sich so wenig beeindrucken lässt, das macht Pilatus Angst, dem einzigen Mann in dieser ganzen Gegend, der ein Todesurteil ausstellen darf. Der einzige, also in der Hierarchie der fressenden Wölfe ist er der Oberste. Er ist jetzt gerade in Israel, um sich die Taschen voll zu schaufeln, damit er irgendwann seiner Familie Ehre kaufen kann. Er hat Macht. Und Pilatus will diesen Jesus nur noch loswerden, und zwar loswerden im Sinne von freilassen. Er merkt, mit dem will ich nicht in die Konfrontation. Aber die Wortführer der Juden schrien: Wenn du ihn freilässt, bist du kein Freund des Kaisers. Wer sich als König ausgibt, stellt sich gegen den Kaiser. Also da ist Pilatus. Pilatus sagt, ich habe diese Macht über dich, weil der Kaiser mir das gesagt hat. Jesus sagt ihm, ja, du hast Macht über mich, aber nicht wegen dem Kaiser, sondern weil Gott dir diese Macht gegeben hat. Und jetzt kommt die Menge und schreit dem Pilatus zu, denk an den Kaiser. Denk an den Kaiser. Ich könnte ergänzen, denk nicht an Gott. Die Welt will uns zuschreien, denk nicht an Gott. Denk an deinen Job. Denk an deine Alterssicherung. Denk an deine Familie. Denk an die Verpflichtungen, die du hast. Was willst du machen, wenn dir das jetzt passiert? Was willst du tun? Die Gesellschaft, in der wir drin sind, ruft uns die ganze Zeit zu, sicher dich ab. Und Jesus sagt diesem armen Pilatus, der in dieser ganzen Geschichte ja wirklich so ein bisschen so ein armes Schwein ist, sagt dem armen Pilatus, weißt du, von wem du die Macht hast? Weißt du eigentlich, wer dich zu dem gemacht hat, wer du heute bist? Es gibt nur einen einzigen im Himmel und auf Erden, vor dem du verantworten musst, was du tust. Das ist Gott. Das ist Gott. Und er sagt das jetzt nicht in dieser Lockerheit, in der ich jetzt hier vorne stehe und einfach eine Predigt halten kann, die mich nichts kostet. Sondern das sagt er im Angesicht dessen, der ihn zum Tode verurteilt. Von dem er weiß, der wird es tun. Dieser Pilatus wird mich zum Tode verurteilen. Ich möchte diese Predigt-Mini-Reihe noch mal so ein bisschen emotionaler abschließen. Ich finde Jesus toll. Ich finde ihn richtig klasse. Also ich finde ihn zumindest klasse auf Distanz. Wenn ich ihn in der Bibel lese und merke, wie er agiert, dann denke ich, das ist der Hammer. Das ist der absolute Hammer. Wie selbstständig dieser Mensch sich bewegt. Einfach, weil er weiß, mein Leben ist in Gottes Hand. Mein Leben ist in Gottes Hand. Der Rest ist Firlefanz. Sollen die anderen doch schreien und winken und rufen und Signale senden. Mein Leben ist in Gottes Hand. Meine Vergangenheit, meine Gegenwart, meine Zukunft, das ist alles in Gottes Hand. Am Ende zählt, wie Gott über die Dinge denkt. Es gibt ihm eine unfassbare Stärke. Ich denke manchmal, wenn Jesus heute durch die Lande ziehen würde und das tun würde, was er damals getan hat, vielleicht irgendwie ein bisschen moderner, ja? Ich glaube, der Typ wäre ein echter Volksheld. Es gäbe eine Menge Leute, die würden ihn wirklich lieben. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir ihn lieben würden. Weil ich wäre mir gar nicht so sicher, auf welcher Seite wir wären. Wären wir einer von der Pilatus-Seite? Also Leute, die denken, dass sie sich das ja erarbeitet haben und dass sie das ja auch irgendwie verdient haben und dass das auch irgendwie alles so richtig ist? Oder sind wir auf der Seite derer, die sagen, wir haben nichts, wir zählen nichts, wir sind nichts? Und dann kommt Jesus in die Leben hinein und sagt, selig sind die, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Ich glaube, Jesus ist wirklich toll. Und mal völlig unabhängig davon, dass er dann auch noch Gott ist und für mich gestorben ist und so weiter. Nur seine Lebensgeschichte. Ein faszinierender Typ. Mir waren diese drei Predigten wichtig, um euch nochmal so vor den real Jesus zu stellen, ja? Und zu sagen so, so ist Jesus. So ist Jesus. Und ich möchte euch einladen, für diejenigen von euch, die Christen sind, vielleicht wiederholt es mal, einladen zu sagen, Jesus, ich will dir folgen. Dir will ich folgen. Ich will so sein wie du. Ich will meine Identität nehmen von meinem Vater im Himmel und von niemand sonst. Von niemand sonst. Meinen Wert will ich nehmen von meinem Vater im Himmel und von niemand sonst. Ich will mich nicht beeindrucken lassen durch Erfolg. Ich will mich nicht beeindrucken lassen durch Geld. Ich will mich nicht beeindrucken lassen durch irgendwelche Formen von Frömmigkeit. Ich will mich nicht beeindrucken lassen von dem, was Menschen so ausstrahlen. Hier stehe ich und stehe mit meiner ganzen Armut, mit meinem ganzen Unvermögen und Jesus, dir will ich folgen. Alles, was ich will, ist dir hinterher. Führ mich, leit mich, nimm mich an die Hand. Ich weiß nicht, wohin das führt. Ich weiß nicht, was das für mich im Gepäck hat. Keine Ahnung. Aber was ich weiß ist, ich will bei dir bleiben. Ich will einfach bei dir sein. Ich will nicht irgendwann mal im Zimmer meines Vorgesetzten stehen und eine Entscheidung treffen, die mich einen Schritt weggehen lässt von dir. Ich will nicht irgendwann mal in irgendeiner Situation Dinge tun, entscheiden, die mich wegführen von dir. Ich will bei dir sein. Ich will einfach nur bei dir sein. Das ist die Einladung. Ich möchte euch bitten, dass ihr das für euch jetzt für die Lobpreiszeit mitnehmt. Ich werde jetzt noch gleich beten, aber dann werden wir auch ein erstes Lied singen, höher, weiter. Na, Gott ist so viel größer als alles, was wir fassen können und greifen können und anfassen können, aber er ist da. Und jetzt komme ich und in meinem kleinen, begrenzten Horizont und sage, Jesus, dir will ich folgen. Ich glaube, es gibt keine bessere Vorbereitung auf Ostern, als heute eine gute Entscheidung zu treffen. Ich bete. Jesus, ich danke dir für dein Wort und all das, was wir da sehen, all das, was wir hören aus deinem Mund. Und wir sind auch hier, um dir zu sagen, wir finden dich einfach klasse. Da ist so viel, was uns fasziniert. Mit welcher Liebe du Menschen begegnest, wie du selbst einem Pilatus in dieser Situation noch die Chance gibst, umzukehren. an Jesus, ich möchte dir folgen. Ich möchte mit meiner Hand an deiner Hand sein. Ich möchte mit meiner Hand mich festkrallen an irgendwas von deinem Stoff und mich mitziehen lassen. Ich will mit dir unterwegs sein. Ich will etwas leben, was vom Vater im Himmel in dieser Welt kommt. Ich möchte etwas leben, das nicht die Luft dieser Welt atmet und die Werte dieser Welt atmet und den Herzschlag dieser Welt atmet. Ich möchte etwas leben, was nach dem Himmel duftet. Nach Liebe und Annahme, nach einem Vater, dessen Wege gut sind. Und im Kontext heute lege ich dir besonders meine Furcht hin. Furcht vor Menschen, Furcht vor der Zukunft, Furcht vor dem, was kommen könnte. Ich lege das ab vor dir und ich bitte dich, hilf mir, dass ich das nicht wieder anfasse. Ich will mich umdrehen zu dir, abwenden von meiner Furcht und will dir sagen, dein Wille geschehe. Wo du hingehst, da will ich hin. Wo du mich haben willst, da will ich hin. Erbarm dich, Herr. Erbarm dich über mich, erbarm dich über uns. Amen.